Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es freut uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in dem ganzen Trubel an künstlerischen Produktionen, an Konzerten, gestern die wunderbare Intoleranza, auch einmal hinter die Kulissen zu schauen. Und ich freue mich, dass heute unser Festspiel-Doc, so nennen wir ihn ja, unser Ganzheitsmediziner, so würde ich ihn sogar nennen, Dr. Schlömicher Thier. Entschuldigung, jetzt muss ich gerade einmal nochmal schnell schauen, zu 25 Jahre Festspielmedizin in Salzburg und gemeinsam mit dem Reinhard Schmidt zu 25 Jahre Austrian Voice Institute hier für ein Pressegespräch zur Verfügung stehen. Da ist ja eigentlich schon im letzten Jahr hatten wir geplant, zu 100 Jahre Salzburger Festspiele auch diese Veranstaltung zu machen. Und es freut uns, dass es eben dieses Jahr möglich ist. Wenn wir über Festspielmedizin sprechen, so möchte ich schon noch eines besonders hervorheben. Der Dr. Schlömicher, der begleitet uns ja eben schon lange Zeit und seit den letzten 1,5 Jahren auch nochmal speziell als Präventions-Covid-Beauftragter. Manchmal hat man das Gefühl, dass diese Pandemie eigentlich alle anderen Krankheiten verdrängt. Und es ist geradezu so, dass wenn wir mit Labor oder auch mit dem Dr. Schlömicher reden und es heißt, es gibt einen normalen medizinischen Fall, kommt geradezu Freude auf, dass man endlich wieder sich mit dem beschäftigen kann, was eigentlich unser Kernauftrag oder insbesondere der Kernauftrag der Festspielmedizin ist. Sich nämlich zu sorgen um alle Beteiligten bei den Festspielen, insbesondere die Künstlerinnen und Künstler, aber nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, alle Festspieler, die in der Festspielzeit hier sehr gefordert sind. Und ich glaube, du, lieber Josef, wirst da noch mehr darüber sagen, was das eigentlich für eine Herausforderung ist. Die bildet nämlich die gesamte Bandbreite ab von eben spezifisch stimmlichen Aufgaben, die auch wirklich teilweise auch wirkliche menschliche Krisen hervorrufen könnten, bis hin zu Beratung, Betreuung, auch, ich würde sagen, manchmal auch psychotherapeutische Begleitung. Und wir sind dem Doc da auch sehr zu Dank verpflichtet für die lange Jahre, die er uns hier begleitet und die er uns auch betreut und mit uns gemeinsam Festspiele ermöglicht, weil es ist klar, ohne diese Betreuung und ohne diese Begleitung würde es viele Vorstellungen gar nicht geben. Uns freut es jetzt, dass Sie heute auch uns vorstellen, was Sie in dieser Tagung vorbereitet haben, was Sie in der Stimmforschung, wo hier das Austrian Voice Institute und auch der Dr. Schlömicher Thier wirklich führend sind, was Sie hier in den letzten 25 Jahren an Erkenntnis gewonnen haben und wie Sie in Salzburg hier auch den praktischen Grundstein weiterlegen für die weitere Erforschung und Behandlung der Stimmen. Vielen Dank. Insofern Bühne frei für dich, lieber Josef. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Direktor Kreppatz. Und ich freue mich ja wunderbar. Wir haben so eine tolle Zusammenarbeit jetzt mit der Direktion und auch in dieser Ebene und Verständnis. Und ohne Verständnis und gemeinsames Denken kann man nicht arbeiten. Und ich bin hier, fühle mich sehr wohl in dem Haus, weil auch meine Expertise angenommen wird und ich kann mich kreativ entfalten. Und das ist wunderbar. Natürlich 25 Jahre ist eine lange Zeit. Vielleicht beginne ich mit einem Traum, den ich einmal hatte. Manche wissen ja, ich war ein Bierbrauer in Bundigam und habe quasi im Keller gearbeitet. Und dann hatte ich einmal in Graz einen Traum, bin aufgewacht. Ich sehe im Traum ein Opernhaus mit so weißen Dächern. Das war das Opernhaus Sydney und ich habe dort gedacht, ich werde dort Stimmarzt. Da war ich noch Bierbrauer. Also es stimmt wirklich. Und dann bin ich natürlich nicht so weit gekommen, dann bin ich in Salzburg gelandet. Und es ist mir natürlich, es konnte mir nichts Besseres passieren. Und da steige ich gleich ein, vielleicht mit der Anekdote. Mein erster Patient, mein richtiger erster, das steht auch hier drinnen in den Unterlagen, war, Sie werden es kaum glauben, Placido Domingo. Damals, 1992, war ich ein junger Assistent an der HNO-Abteilung. Und da habe ich schon die Stimmen eben schon betreut, weil meine Gesangskollegen von Graz waren ja dann alle im Opernchor und die sagen, ja, der Sepp ist in Salzburg und da müsst ihr hingehen. Und dann bekam ich den Auftrag, Domingo kann nicht singen. Und ich bin dann damals noch mit einem Radl und einer Lampe in der Hand, eine Stirnlampe und so Stirnspiegel hergefahren, weil da gab es nichts im Haus damals. Und habe den Herrn Domingo mit einer Lampe, mit einem Stirnspiegel und einem Kehlkopfspiegel untersucht. Glücklicherweise gab es fast nichts, nur ein kleiner Infekt. Und ich konnte ihn behandeln oder beraten eigentlich. Und er war zufrieden, er war sehr lieb zu mir. Und dann ging ich nach Hause und dachte, ach, jetzt habe ich einen Star behandelt. Und das war meine Feuertaufe. Die habe ich überstanden. Und aus diesen ersten Begegnungen sind viele, viele Begegnungen entstanden. Man sieht das an den Fotos in meiner Praxis im Haus. Ich hatte ganz wunderbare Erlebnisse mit den Patienten. Und ich kann eines sagen, es wurde noch nie, seit ich im Haus bin, eine Vorstellung abgesagt. Natürlich wurde unbesetzt. Natürlich hatte ich dann wirklich Sausen, wenn ich was entscheiden muss und nicht wusste, was machen wir, wird die gesund? Und ich habe ein Ampelsystem eingeführt. Grün, Gelb und Rot. Grün heißt quasi, ich habe gesagt, passiert nichts, super. Gelb sage, oh, zu der künstlichen Leitung, bitte schau mal in den Terminbuch, hast du jemanden, der vielleicht da ist, den du anrufen kannst? Schau mal. Rot heißt, bitte schau, ob der auch kommen kann und einsteigt in die Proben. Das heißt noch lange nicht, dass der betroffene Sänger nicht die Premiere singt, sondern dieses Cover habe ich immer als Medikament gesehen im Hintergrund, weil der betroffene Sänger, die ja alle singen wollen und nicht das Team verlassen wollen, ja entlastet wird und er konnte sich aussuchen und gesund werden. Und da bin ich auch für das Verständnis seit 25 Jahren. Damals war die Frau Wieser, jetzt ist die Frau Geich. Dieses wunderbare Angebot der Zusammenarbeit, das war auch die Grundlage auch der medizinischen Arbeit hier und auch das Verständnis dann der Regisseurin, auch der Dirigenten zu sagen, wir stellen vielleicht die Probe um, machen was anderes, einen anderen Akt, weil ich brauche 2 Tage. Und das hat immer gut funktioniert. Ich möchte gleich auch meinen Kompanien vorstellen, warum aus dem Voice Institute. Ich habe hier, als ich hier den Vertrag aus diesem en passant Besuch des Hauses und Domingo behandeln, entstand dann eigentlich so im Haus der Wunsch, sie brauchen einen Doktor. Und ich habe dann mit dem Gesetz der Arbeitsmedizin 1996 einen Vertrag bekommen. Stellen Sie sich vor, ein Arzt, einen Vertrag im Festspielhaus. Und dann haben wir gesagt, was mache ich jetzt damit? Sängerarzt und hin und her. Dann habe ich sofort einen Verein gegründet mit dem Ziel, dass ich Menschen finde, die auch mit der Stimme zu tun haben, dass ich Menschen finde, die mit mir ein Symposium aufbauen, damit wir Experten herbekommen. Es gab hier keine Universität dafür. Ich habe mir meine eigene Universität mit diesen Kongressen gebaut und konnte mittlerweile sicher 4.000 Menschen nach Salzburg bringen für das Symposium seit 50 Jahren und habe die besten Experten hergebracht. Wirklich die besten Experten, die mich beraten, die ich anrufen kann. Hörst, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, hilf mir bitte. Ich schicke dann ein Bild oder ihre Geschichte nach Amerika, der schickt mir es zurück. Also ohne Hilfe geht das nicht. Und Reinhard Schmidt war ein Gründungsmitglied des Vereines, weil wir eigentlich dieses Wunderstimme eigentlich in die Basis der Menschen, der Chöre tragen wollen. Weil ich sehe hier die Hochleistungssänger, die Festspielsänger als stimmlich-physiologische Vorbilder, so wie ein Fußballstar, der dann die kleinen Kicker begeistert. Wir müssen diese Begeisterung der Hochleistungsstimme, diese Funktion, dieses außerordentliche Menschsein natürlich weiterbringen in die Gesellschaft. Und das ist ja die Hauptaufgabe der Festspiele. Die Kunst adelt die Menschen. Die Kunst hebt jeden aus seinem gegenwärtigen Zustand heraus. Und das ist unsere Aufgabe. Aber jetzt gebe ich zu dir.
Ja, ich möchte euch sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Reinhard Schmidt, ich bin Gesangspädagoge und Chorreferent sozusagen seit vielen Jahren mit dem Josef Schlömicher verbunden und begleite ihn und unser Austrian Voice Institute seit den Anfängen. Was waren die Anfänge aus meiner Sicht? Als Gesangslehrer hier in Salzburg war so ein Inseldasein für mich sehr unerfüllend. Es kommen die Menschen, sind bereit, sich zu öffnen, sind bereit zu singen, stoßen an Grenzen. Und diese Grenzen sind oft nicht rein stimmtechnischer oder stimmphysiologischer Natur, sondern haben verschiedenste Wurzeln. Und mein Wunsch wurde immer drängender, diesen Leuten, meist aus dem Laienbereich, aus dem Chorbereich, Hilfen anzubieten, die über mein einfach beschränkt, notwendigerweise beschränktes gesangspädagogisches Wissen hinausreichen. Und da gehören dazu mal die gesamte Körperkonstitution, daher Physiotherapie. Da gehört natürlich die Medizin dazu, wenn es tatsächlich organisch was zu richten gibt, sozusagen. Da gehört dazu der ganze psychogene Zusammenhang, weil Singen einfach sehr viel mit der Seele, mit dem persönlichen Ausdruck, mit der persönlichen Befindlichkeit, den Hemmungen, den Schwierigkeiten, sich sozusagen nach außen hörbar, erlebbar zu machen, zu tun hat. Also auch Psychotherapie, Stimmtherapie über eine geordnete sozusagen Stimmpädagogik hinaus, die wirklich auch die Krankheitsbilder beschäftigt, Chorrepetition, dass die Menschen jeder Gesangslehrer hat die Möglichkeit, sozusagen viel musikalisch am Klavier beizutragen, dass auch das erfüllt wird. Und so war meine Vision ein Haus sozusagen, das ist zwar dann nicht geworden, im realen Sinn, aber im Building-Sinn ein Haus zu liefern und zu bieten und aufzubauen, das all diese Bereiche für die singenden Menschen zur Verfügung stellt. Und da gab es dann 1995 dieses erste Voice-Voice-Voice-Stimmsymposium, das Josef Schlömicher ins Leben gerufen hat, damals noch im Landeskrankenhaus. Und ich habe da teilgenommen und sehe, das ist genau das. Das sind genau die Menschen, von denen ich denke, es ist relevant, sie für die Stimmarbeit sozusagen zu gewinnen. Und so habe ich mich dem Josef genähert und wir haben gesprochen und gesprochen. Begeisterung flog von links nach rechts, von rechts nach links. Und heraus kam sozusagen das Austrian Voice Institute, jetzt einmal sehr vereinfacht gesagt, das wir gemeinsam mit anderen, Matthias Weikert aus Regensburg und anderen, gegründet haben, aus diesem Gedanken heraus. Josef aus der, sage ich jetzt einmal, Herren-Festspielebene aussendend, seine Riesenerfahrung, seine enorme Kompetenz und die anderen mit meiner Person versuchend für das einfache Volk, für den Chorsänger, der in St. Peter singt, in Maria Plein singt oder wo auch immer, für die Laiensänger, die gerne Hochzeit gestalten, denen aus dieser Verknüpfung, dieser Synergie heraus Hilfen zur Verfügung zu stellen, die ihnen wirklich in ihrer Situation helfen und nicht nur sagen, ja, du hast eine schöne Stimme, aber erwarte da nicht zu viel. Das ist leider sehr oft der Fall. Und daran arbeiten wir seit 25 Jahren.
Ja, ich denke, das ist so, soll das ausdrücken. Wir machen im Bereich der Lehrerstimme einige Sachen gemacht, mit Workshops, im Bereich der Chorstimme und so weiter. Und ich bin froh darüber, dass ich diesen Club der Freunde habe und wir bestärken uns gegenseitig.
Ja, wir haben einmal gesagt, wir sind sozusagen Wissensnomaden, die da so herumziehen. Jeder weiß was. Jeder hat seinen Experten-Scheinwerferspot. Und wir bemühen uns gemeinsam, diese Leuchten zusammenzubringen, um ein größeres, erleuchtetes, vielleicht das nicht im Spirituellen, auch das, ein größeres, erhelltes Feld zu schaffen, in dem mehr gesehen wird, als der Einzelne eigentlich einbringt.
Ich denke, jetzt haben wir uns ein bisschen vorgestellt, vielleicht kann ich jetzt die Fragenrunde eröffnen, weil wir aus den Fragen heraus vielleicht intensiver weiterkommen können. Ich bitte um Ihre Fragen. Nein, das war schon Salzburg. 1992. Ich bin 1991 nach Salzburg gekommen. 1991 habe ich hier den Vertrag. Sie sehen in meiner Biografie drinnen, ich habe mir alles, meine Karriere immer ersungen.
zuerst in Graz Theater gespielt. Das war 1989, da habe ich meinen Gesanglehrer entdeckt. Dann ging ich an die Hochschule. So, dann habe ich einen Liederabend in Graz gesungen bei einem medizinischen Kongress. Mein Chef war da, mein späterer, hat gesagt, ich werde hier engagieren nach Salzburg. Ich habe mir das ersungen. Also die Stimme hat mir immer alles gebracht. Und eben, so kam ich 91 hier als junger Assistent. So im Mai 91 kam ich nach Salzburg und dann beginnt hier meine Karriere.
Vielleicht eine kurze Frage, und zwar, was das diesjährige Wetter betrifft. Wie sieht denn das aus medizinischer Sicht aus? Ist das ein Sommer heuer, der die Stimme von so Hochleistungssängern über Gebühr angreift? Oder ist auch ein heißer Sommer nicht das Wahre?
Also einerseits haben wir eine sehr gute Kühlanlage im Festspielhaus. Wenn man reinkommt und in den Sälen probt, haben wir eine Belüftung und auch eine Raumkühlung da, sodass wir angenehm arbeiten können. Die Sänger kommen schon heuer, auch im letzten Jahr, kommen eigentlich die meisten ausgeruht hierher. Das heißt, sie konnten ja nicht singen durch die Lockdowns und natürlich konnten sie sich fit halten. Man kann natürlich beobachten, dass der eine oder andere Sänger zu spät auf Touren kommt, weil er nicht so viel gesungen hat und dann von 0 auf 100 einsteigt. Das habe ich schon auch gesehen. Da gibt es bestimmte Übungsmethoden dafür, die ich ihm rate, damit er sich wieder aufbaut und tut. Aber im Großen und Ganzen hat das Wetter nichts zu tun damit, mit den sogenannten, den jetzt eher spärlichen Erkrankungen momentan seit 2 Jahren. Und ja, ich denke, alle Sänger sind voll mit Begeisterung, dass sie endlich auf der Bühne stehen.
Ja, zum Lockdown noch eine Frage. Was für andere Effekte hatte der Lockdown auf die Stimmen der Sänger? Ich denke vielleicht auch an die psychische Verfasstheit, die sich vielleicht auf die Stimmen durchsetzt, dass sie wenig Auftrittserfahrung sammeln konnten, hatten.
Das hängt davon ab, in welchem finanziellen Level der sich bewegt. Hat er sich ein Schmolz angesungen und hat ein bisschen Rücklagen, dann die tun sich viel leichter als die jungen Sänger, die ihre Miete bezahlen müssen und so weiter, die von Hand in den Mund leben. Und das sind meines Erachtens 90% der Sänger. 90%. Die 10% sind die Stars, die vielleicht durch Plattenverträge und sonst guter Schmalz angesammelt haben. Da merke ich schon, dass eben doch eine Depression eingetreten ist bei dieser Ebene der Sänger, die auf alle mit allen Mitteln einen Vertrag bekommen wollen. Und einfach das Angebot wird ja viel höher pro Stimmgattung. Man merkt es beim Vorsingen. Ich sehe die jungen Leute, die einsteigen wollen von der Hochschule, die nichts finden. Das ist ja meine Sorge. Der Lockdown natürlich auch noch eines, die Maske selber trocknet aus. Wenn ich dauernd Maske trage und nicht genug trinke, dann bekomme ich einen trockenen Mund. Das ist auch mit dabei. Das heißt, muss auch da dagegen arbeiten, das sehe ich. Aber an und für sich hat es quer durch die Bevölkerung einfach Menschen getroffen, dass sie keine Arbeit hatten. Ich würde sagen, die Leute, die hier singen, sind alles ausgesiebte, mental stark trainierte Sänger, die diese Aussiebung längst überstanden haben. Dieses Problem passiert im Eingang vom Landestheater oder im Beginn nach der Hochschule, wo wahrscheinlich noch oft zu wenig Training vorhanden ist, Bühnentraining. Das sind eben die Gruppe, wo psychische Auswirkungen sind, weil der Stress so groß ist, eine Arbeit zu bekommen. Die 10% Menschen, die einen Manager haben, der an der Hand seine Opern hat, tun sie ja viel leichter, weil die Opern brauchen verlässliche Bühnen, ich möchte mal sagen, Bühnenarbeiter. Wir brauchen verlässliche Sänger, die in die Rolle hineinpassen und sich sofort anpassen können und das schon studiert haben. Und da gibt es eben viele, die das können.
Darf ich noch weiterführend die psychische Komponente des Nichtsingens. Einerseits gibt es natürlich den wirtschaftlichen Aspekt des Verdienens des Lebensunterhalts, von dem Josef gerade gesprochen hat, diese Kategorie von fertig studieren Habenden, die einen Job suchen mit Singen. Dann gibt es aber aus meinem Bereich gesehen jetzt, diese große, große, große Zahl von Menschen, die gerne singen, die das Singen auch in Chören zu ihrem Alltag, Teil ihres Alltags gemacht haben und die auch irgendwo psychisch davon leben, ihre mentale Gesundheit auch, nicht nur, aber auch aus dieser Tätigkeit, aus diesem Gemeinschaftserleben, aus dem musikalischen Erleben beziehen, die ein halbes Jahr Carmina Burana Aufführung, die sie stimmlich eigentlich überfordert, aber dort mitsingen dabei sind und Lebensenergie daraus beziehen. Seit 1,5, 2 Jahren verschwunden und das merkt man den Menschen an, abgesehen davon, dass sie dann schlechter singen rein stimmlich. Aber dass da etwas verloren geht über das Nicht-Singen, das ist ganz, ganz deutlich spürbar.
Auch ich habe einen Chor gegründet in Kössendorf ab der Zeit mit Lockdown und Zoom ist er zusammengebrochen. Man kann nicht im Fernsehen singen gegenseitig. Man muss sich spüren und Klang. Und einfach singen heißt oszillieren. Diese Luftmoleküle, die musikalisch oszillieren, treffen auf ein Trommelfell, das mit der Seele verbunden ist. Das geht nicht mit dem Fernsehen und mit dem Mikrofon.
Doktor, es ist ja so weit, dass man immer so viele verschiedene Meinungen hört über Covid. Es gibt zum Beispiel keine Grippetoten mehr, was merkwürdig ist. Und einer, Kapuzunder, Sie kennen sicher, der Professor Graninger, ist einmal im Fernsehen aufgetreten und danach nie wieder, weil scheinbar Ängste von der Ärztekammer kamen, dass sie ihn, man kann leicht rausgeschmissen werden, habe ich gehört. Was sagen Sie, was ist Ihr Wissensstand und wie sehen Sie in nächster Zukunft die Situation mit Covid zu leben?
Ich weiß nicht, was der Graninger gesagt hat. Ich kenne ihn als Mikrobiologen und Spezialisten für Antibiotika, aber ich weiß nicht, was er gesagt hat. Was weiß ich? Wir alle lernen im Gehen. Seit anderthalb Jahren lernen wir im Gehen und bekommen immer mehr Forschungen, immer mehr transparente Informationen. Der Stand meines Wissens ist, dass wir mit dem Virus leben müssen. Er wird da sein. Er ist da. Nur, wir haben gelernt, die biophysikalischen Umstände dieses Wesens zu verstehen, wie man ihn fernhalten kann. Und wenn ich ihn fernhalten kann mit einem Mikrofilter, sprich FFP2-Maske, die verlässlich diese Mühdicke vom Virus auffangen kann, dann wissen wir, dass wir 95% Schutz haben wie eine Impfung. Es wird uns die Maske bleiben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir im Haus, und das hat mich auch beruhigt, auch die Aufführungen im Haus und auch im Haus überall die Maskenpflicht haben, weil dann wusste ich, wir schützen uns. Wir wissen nicht, wer von allen geimpften Virus in der Nase tragen. Wir wissen das, die haben das. Aber es ist wurscht, wenn ich mein Gegenüber, er selber die Maske hat und das Gegenüber eine Maske hat, dann kann nichts passieren. Daran glaube ich. Nur, wir sind längst noch nicht frei. Wir sind längst noch nicht in der Normalität angekommen. Aber wir können damit leben. Und ich glaube auch, wenn wir gescheit sind, müssen wir nicht alles zusperren, sondern wir können auch weiterleben und wirtschaften und auch Kunst betreiben. Das haben wir hier bewiesen. Man kann auch in dieser großen Angst, jeder wird angesteckt, auch Kunst betreiben und es passiert nichts. Und ich kann auch sagen, mit Überzeugung sagen, dass auch zum heutigen Stand unsere Firewall, unsere Covid-Firewall hält. Was ist unser Ziel? Wir müssen die Künstler schützen, dass sie frei arbeiten können. Wir müssen die Besucher schützen, weil sie dafür bezahlt haben. Und wir müssen schauen, dass wir unsere Zahl der Bediensteten erhalten und dass sie auch nicht alle in der Quarantäne gehen müssen wegen Ansteckung. Und ich sehe einfach beim Stammpersonal eine ganz hohe konsequente Haltung, auch eine hohe Durchimpfungsrate. Und das, muss ich sagen, macht diesen Zauber der Festspieler hier aus, weil alle zusammenhalten.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann glauben Sie, dass die Maskenpflicht in Kulturstätten auch in den nächsten Jahren bleibt?
Ja, ich kann die Zeit, wir lernen im Gehen. Ich kann nur sagen, dass sie heuer notwendig ist. Bin überzeugt.
dass diese Maske heuer bis zum Ende der Festspiele notwendig ist. Wir wissen nicht, wie der Herbst wird. Wir warten immer auf die epidemiologischen Daten der Forscher, die sagen, wie schaut die Inzidenz aus. Eines beruhigt mich sehr, dass die krankheitskritischen Menschen geschützt sind durch Impfung. Und ich bin überzeugt, dass die Impfung vor schweren Erkrankungen schützt. Das gleich einmal zur Impfdiskussion.
Haben Sie schon Sänger mit nach Covid-Erkrankungen behandelt und was macht die Krankheit sozusagen mit der Stimme? Was sind die Folgen?
Ich kenne Sänger, die unter diesem Begriff Long-Covid-Syndrom leiden. Kurzatmigkeit, kurze Phrasierungsmöglichkeit, weil die Luft nicht aushält, unklare Müdigkeit. Ich kenne Sänger, die das hatten, die brauchen viel länger auf Touren zu kommen. Und es wird auch bei meinem Vortrag, also beim Symposium am Samstag, ein Kollege aus der Türkei kommen, der sich damit beschäftigt. Sie haben alle wahrscheinlich schon gelesen, diese Berichte von Berlin, Sängeratmung und Singen für Covid-Patienten. Ich glaube daran, das ist so wichtig. Ich glaube, dass dieses Bemühen, alle meine Vesikel der Lunge mit Luft, Sauerstoff zu füllen, sie locker durchzuatmen, nicht mit Krampf, locker zu erreichen, den Körper einfach Sauerstoff ermöglicht, Sauerstoff zuführt und genug Sauerstoff ermöglicht. Und ich glaube auch, dass denken wir an die Meditationstechnik mit Atmung, dass die Atmung, diese Beherrschung dieser Ein- und Ausatmung, Tiefatmung, Ausatmung, Verlängerung, einfach Kraft in den Körper bringt. Atem bringt Kraft. Und da möchte ich Ihnen gleich was zeigen, wie denn komisch vorkommen. Kleinen Moment. Dieses Ding, jener Glas geblasen, hat ein Kollege in der Türkei, Professor Ilter Denizoglu, entwickelt. Ich berate ihn ja. Ich bin ein enger Freund und wir gemeinsam kauen immer was aus. Das ist grundsätzlich einmal ein Stimmtrainingsgerät für Sänger, einfach sich aufzuwärmen und mehr Kraft, mehr akustische Kraft zu bekommen. Was passiert hier? Das Wasser ist zu wenig drinnen, man muss mehr einfüllen. Hier ist quasi ein Gegendruck. Ich blase mit Stimme mit Gegendruck hinein. Auf einmal entsteht eine Rückwärtswirkung auf die Stimmlippen und auf einmal öffnet sich die ganze Resonanz. Das ist wissenschaftlich untersucht. Aber das Nächste, wenn man das dreht, dieser Kollege hat ein Ventil entwickelt, um Zwerchfelltraining zu machen, auch für Covid-Behandlung. Hier, ich zeige es Ihnen vor, ist ein Ventil. Hier kann ich den Einatmungsdruck erhöhen und muss gegen Widerstand einatmen. Welche Kraft im Körper, welcher Muskel bringt mir die Hauptatmung? Ist das Zwerchfell. Natürlich, ich habe Zwischenrippenmuskeln auch, aber das Zwerchfell, wenn es nach unten geht, ist mein Hauptstempel, Energie zuzuführen. Und wenn ich das stärken möchte, bei Covid gibt es hier Schwächen, kann ich mit dieser Methode, ich kann hier mit einem Drehknopf den Widerstand einstellen und mache Zwerchfelltraining damit. Und das funktioniert. Ich habe sogar im Haus eine Mitarbeiterin, der habe ich das als Prototyp geschenkt und die ist damit sehr glücklich. Wir haben im Haus einen Mitarbeiter mit dem richtigen Post-Covid-Syndrom. Und wir müssen das Zwerchfell aktivieren. Wir müssen die Luft in den Körper bekommen, aber ohne Krampf und mit Lockerheit.
Darf ich ergänzen dazu? Dies ist jetzt Prototyp. Das heißt, es ist in der großen Vielzahl noch nicht verfügbar. Aber die große Vielzahl wäre wünschenswert, weil, was Josef Schlemmicher gerade ausgeführt hat, für den Künstlerbereich, für den Festspielbereich speziell, gilt natürlich auch für Kreti und Pleti, für Sänger wie dich und mich. Und die Aktivierung, wie du gesagt hast, der Atem bringt Kraft, die Aktivierung der eigenen Körperenergie über die Atmung, also auch über das Singen, in die Breite gebracht, bringt Volksgesundheit über den psychologischen Aspekt hinaus, den ich vorher schon erwähnt habe, rein physiologisch. Menschen, die mehr singen, aktivieren mehr von diesen energetischen Vorgängen und bleiben daher gesünder.
Der Sänger ist ein oszillierendes Wesen. Wir verschalten drei Oszillatoren. Den Luftoszillator in der Lunge, den Kalkoff-Oszillator mit der Mechanik und der Resonanz-Oszillator mit der Verstärkung. Und wenn ich das Wunder der Koppelung schaffe, das ist die Aufgabe erstens der Begabung, aber auch der Gesanglehrer, dann habe ich die Energie abzustrahlen. Okay, bitte.
Gehen wir einmal zu was ganz anderem, Doktor. So viele Jahre bringen natürlich auch dieses oder jenes Anekdotische mit sich. Können Sie uns vielleicht irgendeinen skurrilen oder amüsanten Fall erzählen oder zwei oder drei?
Ich denke da einen tschechischen Chorsänger mit einer Psychose, der sich wirklich als Domingo gehalten hat und den mussten wir zurückhalten auf der Bühne, dass nicht immer auftritt aus der Reihe heraus. Den haben die Kollegen zurückgehalten, weil er wollte ihn noch vor uns singen. War ganz komisch. Den haben wir dann müssen leider krank schreiben und das ging nicht. Aber das war eine Geschichte. Oder wenn ich irgendwo im Haus bin und es läutet das Telefon und dann eine leise Stimme sagt dann zu mir: Herr Schlömmicher, wo sind Sie denn? Dann weiß ich, dass diese Person sitzt irgendwo in der Oper und spricht ganz leise ins Mikrofon hinein. Kam einmal ein Anruf eben von der Frau Wieser: Herr Schlömmicher, wo sind Sie? Der Sänger singt nicht mehr. Das war damals Othello, das war eben ein russischer Tenor. Der hat wirklich das Handtuch geworfen, so im wahrsten Sinne des Wortes, weil er geschwitzt hat, und ist dann abgetreten, aber eben schon noch singend, aber es ging gerade noch aus. Ich mache ja Backstage-Therapie und besuche auch, ich mache Backstage auch Stimmübungen. Geh hin, ich habe auch eine kleine Untersuchungseinheit, ein Pocket-Stroposkop mit einer Kamera, wo ich in der Garderobe untersuchen kann und sah einfach, der Mensch hat zu wenig getrunken, die Stimmlippen quietschen, die sind dick mit Schleim besetzt, alles verspannt. Er hat einmal 1 Liter Wasser getrunken, er hat von mir Manalmedizin bekommen, hat eine andere Form dieser Methode bekommen zum Üben und er trat wieder auf. Das ist die Geschichte. Ich kann einen Namen nennen, der Finley, der heute einen Liederabend hat. Ich bin unterwegs, war vor 12 Jahren ungefähr, mit dem Auto und vom Flughafen nach München, Osterfestspiele, Probenzeit, auf einmal irgendwo in schon in Rosenheim, kommt der Anruf: Finley singt nicht, geht vor der Bühne. Ich drehe wieder um, komm hin, ja, hat eine Stimmlippenblutung, weil er Kopfweh hatte, hat Aspirin eingenommen, hat wenig getrunken, musste volle Tube proben, bekam eine Stimmlippenblutung. Ja, so auch, das ist auch eine Geschichte, die passieren kann. Ging alles gut aus, weil es rechtzeitig war. Ich kann auch sagen, weil es gut ausgegangen ist, Lina Beckmann, sie hat es mir das erlaubt zu sagen, kam 2 Tage vor der Premiere Little Richard zu mir mit einer totalen Heiserkeit. Weg, nichts. Aufgrund meiner Beschäftigung mit chronischen Heiserkeiten, weil da habe ich einige Arbeiten gemacht habe ich bestimmte Prinzipien, die schnell wirken. Konnte mit Stimmübungen und mit starken Medikamenten aber, mit gezielter Stimmruhe, die noch ausreichend war, und dann mit gezieltem Stimmaufbau es schaffen, dass sie dann eben 2 Tage später oder 3 Tage später die Premiere wieder gut gespielt hat. Da war ich schon froh, da habe ich mitgezittert. Wir hatten niemanden. Wir hätten niemanden gehabt. Aber das entsteht daraus, dass man sich sehr lange mit der Stimme beschäftigt. Und
ich quer fällt ein Film, wie ich für die Stimme mache, auch in der Praxis und sammle. Seit 25 Jahren sammle ich immer, dokumentiere immer, sitze nächteweise vor den Filmen und schaue mir das an. Geht es dann zu Kongressen? Ich habe jetzt sicher an den 150 Vorträgen gehalten in der Welt hinaus, um mich anzubieten, damit ich was bekomme. Und durch dieses Matchen mit Kollegen draußen von den Universitäten, mit den Matchen konnte ich mich selber wieder aufbauen. Und da bin ich froh darüber, dass ich da einiges sammeln konnte und ich habe auch Helferlines, die ich anrufen kann.
Da haben wir noch was anderes, was entscheidend sein kann bei einer Stimme. Mir hat der junge Holecek einmal gesagt, als ich geschieden wurde, konnte ich ein Jahr lang nicht singen. Wir haben vielleicht in Salzburg ähnliche Fälle, da will ich den Namen nicht nennen, aber Sie ahnen, was ich meine, dass jemand in eine Krise gefallen ist durch gewisse Ereignisse, die mit ihm und Partnerin passiert sind. Können Sie das bestätigen?
Ja, ich kann das bestätigen, obwohl die reinste Form der sogenannten psychischen Stimmstörung nicht bei den Sängern in dieser Klasse auftritt, weil die haben es gelernt, manche Dinge mental zu überarbeiten. Ich habe das eher in der Praxis, dass die junge Frauen zu mir ohne Stimme kommen, weil sie massive Konflikte haben und das nicht gelöst haben. Ich habe hier ein Netzwerk aufgebaut mit zwei Psychotherapeuten, die mir dabei helfen, die Leute nachzubehandeln. Ich sehe das schon auch wie fällt jetzt eine bestimmte Sängerin ein, wo ich nicht wusste, warum sie hier dauernd krank ist. Warum sie immer Probleme hat mit der Stimme. Dann habe ich erfahren, dass sie genau in dieser Saison die Scheidung war. Und das hat immensen Einfluss, obwohl die Dame sehr mental trainiert ist. Konnte sie das doch nicht überspielen, aber das zeichnet auch die Hochprofisänger aus, dass sie wirklich professionell Stimmungen überstehen können, weil sie einfach Profis sind. Sie haben gelernt, mit Emotionen umzugehen, aber mit größten Schwierigkeiten.
Gibt es Leute wie dich auch in anderen großen Häusern?
Ja, sicherlich. Die habe ich alle gefunden, weil ich mit der Maestro Scala eng zusammenarbeite, mit der Covent Garden, mit der Met in New York. Ich muss ja schauen, ich habe ja mit Patienten zu tun, die ja nächste Woche dann wieder weiterfahren und die Proben beginnen an der Met oder in Japan. Ich bin Mitglied eines Vereines der Weltstimmärzte und auch der Sekretär. Und wir haben hier Adressen, wo man anrufen kann, pass auf, es kommt der Sänger sowieso hin, kannst du ihn übernehmen, wenn er möchte. Also ich kann nur beraten. Und wichtig ist zu wissen, dass es ein Kollege ist, der nach internationalem Standard die Leute anschaut, diagnostiziert und behandelt und an einen Qualitätsstandard hat. Und da habe ich Leute auf der ganzen Welt gesammelt, damit ich meine Sänger hier, die dann halt die Saison überstehen, manche überstehen das auch mit Krankheiten, da kann man schon was machen, nicht ins Nirvana geschickt werden und sagen, ja, suchen Sie sich irgendwann einen Doktor, der wird schon was tun. Ich muss sagen, dort gehen Sie hin, ich glaube, der ist gut und der wird Sie weiter behandeln. Und dann schicke ich auch die Daten hin. Es geht alles jetzt mit digital, ich kann einen Film hinschicken, das geht alles. Das ist ganz wichtig, wir brauchen für diese Hochleistungsleute ein Netzwerk. Und dürfen nicht egoistisch sagen, ja, in Salzburg hat er gesungen, also anders ist uns wurscht. Wir müssen schauen, dass die Sänger gesund bleiben.
Sie sind ja eben 25 Jahre schon der Arzt hier. In dieser Zeit gibt es Stimmprobleme, die jetzt auftreten, die früher nicht aufgetreten sind oder die jetzt verstärkt auftreten oder weniger verstärkt auftreten. Was hat sich geändert in der Zeit? Was haben Sie beobachtet?
Ich merke nur, wenn im Haus Intendanten waren, die ungemeines dichtes Programm aufgeführt haben, weil sie zugleich fünf Opern und hin und her und Premieren hatten, ich nenne keinen Namen. Da merke ich schon, dass die Ruhezeiten nicht eingehalten wurden, dass die Ruhezeit vor Premieren von 2 Tagen nicht eingehalten wurde, dass Sänger zugleich in verschiedenen Opern, weil sie billiger dann eben billiger sind, weil sie mehr einsetzbar sind, meistens sind das junge Sänger, die älteren Renommierten wehren sich ja, dass sie sehr überfordert sind, da, glaube ich, müssen wir schon schauen, dass wir diese Kultur der Sängerbetreuung, auch der Sängerbeschäftigung einhält. Alles hat natürlich einen Stress, manchmal geht es nicht anders, aber tunlichst muss man schauen, dass man die Leute nicht verbrennt und verbratet. Soweit kann ich das beantworten. Okay. Ja, ich würde sagen, wenn wir fertig sind, ich bin ja gewesen in der Bierbrauerei, ich habe ein Bier gebraut, es gibt ein Bier dann, was zum Essen. Und Sie kriegen noch ein Tragerl Bier mit, wenn es überbleibt. Und das gehört damit zusammen. Also das Bierbrauen und das Sängermedizin ist irgendwie alles ein Gebräu, das muss man kochen und pflegen und rühren, dann wird daraus was Gutes.
Das ist das Schöne, was ich am Josef Schlömicher so sehr schätze. Seine enorme Kompetenz, von der er gerade gesprochen hat, sozusagen weltweit vernetzt zu sein und dann ein Bier herzustellen, das er selber gebraut hat, dieses Hineintragen ins einfache Volk, an das ich, zu dem ich mich jetzt zähle, das ist eine große Qualität. Und das findet sich im Austin-Holz-Institut wieder, dank deiner kommunikativen und menschenfreundlichen Gene. Das ist sehr.
Dem möchte ich mich auch anschließen, weil er auch in unser Haus hinein, Sie haben ihn jetzt dieses Phänomen Festspiel-Doc erlebt, ein vielfach Begabter. Also sein Bier ist sehr zu empfehlen, muss ich ehrlich sagen. Und diese Art, als Festspielbegeisterter sich um jeden hierherinnen zu kümmern, das macht unseren Doc aus. Und deswegen sind wir so froh, dass er uns gerne seit 25 Jahren und wie er uns versprochen hat, auch solange er es noch kann und wird, ich meine, schauen Sie mal an, das wird noch lange dauern, uns hier weiter begleiten wird. Vielen Dank. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Symposium, das ihr da vorbereitet.
Ja. Bei deiner Jugend, glaube ich, kann ich auch lang bleiben, gell?